Direkt aus Europa, Nummer 304, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio mit Friedbert Meurer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Immer mehr Menschen greifen zur Flasche. Entweder weil sie ihr Leben sonst nicht in den Griff bekommen oder weil sie irgendwie in diese Sucht hineingeschlittert sind. Letztes Jahr starben laut Drogenbericht von vor wenigen Tagen 40.000 Menschen in Deutschland, weil sie alkoholabhängig waren. Das sind etwa 30 Mal so viele Tote wie bei harten Drogen. In Bremen beginnt heute der Bundeskongress der anonymen Alkoholiker. Sie wissen, was die Sucht bedeutet und fordern selbst härtere Maßnahmen. Zum Beispiel keine Werbung mehr für Alkohol. Peter Kolakowski hat sich in der Szene einmal umgehört.
Ich hatte alles ohne Ende. Ich habe den Staat bezahlt von meinen Steuern. Und jetzt sitze ich hier. Alkohol ist auch eine Sache, was dazu gehört, was ich mich betäuben tue.
Ist doch keine Lösung, oder?
In der Regel nicht, nein.
Andreas steht stark angetrunken, um nicht zu sagen voll besoffen, am Kiosk. Der 30-Jährige hat eine typische Alkoholkarriere gemacht. Mit der Arbeitslosigkeit kam der Frust, dann lief die Freundin weg. Seine Freunde heißen seit ein paar Jahren Korn, Sekt und Altbier.
Ich meine, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Therapie gemacht. Und ich denke, es gibt zwei Stufen, Alkoholiker und Leute, die gerne trinken. Aber die Leute, die gerne trinken, dann macht das irgendwann mal Klick im Kopf. Aber wenn es bei einem Alkoholiker Klick nicht im Kopf macht, dann nützt die beste Therapie nicht.
Neben ihm schwankt Heiko hin und her. Er ist 26 und hat schon mit 13 zu saufen angefangen. Dabei sind Andreas und Heiko keine Extreme. Alkoholiker fallen nur meistens nicht so schnell auf. Alkoholsucht läuft versteckt ab oder wird nicht wahrgenommen. Jeder zweite deutsche Mann im mittleren Alter hat inzwischen alkoholbezogene Probleme. Vor allem der Verbrauch an reinem Alkohol liegt mit 10,1 Litern pro Kopf der Bevölkerung auf nach wie vor extrem hohem Niveau. Es sichert Deutschland damit weiterhin einen Platz in der Weltspitzengruppe jener 6 Länder, in denen mehr als 10 Liter getrunken werden, erklärt Rolf Füllinghorst von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Die Diskussion über Sucht wird verschärft. Und Alkohol- und Tabakindustrie geraten in die Nähe von Dealern. Sie sind Dealer von legalen Suchtmitteln und sie möchten eigentlich nur Händler von Genussmitteln sein. Sie möchten in der Öffentlichkeit trennen zwischen dem Genuss, den sie propagieren, und den negativen Folgen, für die andere zuständig sind. Dieses Spielchen muss man eigentlich unterbrechen, aber das Problem ist, dass Regierungen darauf eingehen. Die Alkoholindustrie zum Beispiel hat sogenannte Social Aspect Groups gegründet, die dann sagen, wir arbeiten eng mit Ministerien und Gesundheitsministerien, Verbänden zusammen. Und wenn man aber genau hinguckt, dann sind es dieselben Leute, die auf der Wirtschaftsseite sagen, unser Umsatz geht zurück, wir müssen mehr tun. Und alle wissen, dass die Höhe des Konsums eigentlich dafür verantwortlich ist, für die entstehenden Schäden.
Brillant. Söhnlein Brillant. Medium Dry. Der fruchtig-frische Jahrgangssekt.
Brillant. Der Tat. Söhnlein Brillant.
Ob Werbung den Alkoholkonsum anheizt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Industrie sagt nein, was Hüllinghorsts Kollege Dr. Raphael Gassmann sehr verwundert. Denn dann könnte sich die Industrie eigentlich die Millionen, die sie alljährlich in die Werbung steckt, sparen.
Naja, also wir haben ja Werbeverbote. Wir sind auch eine freie Gesellschaft und haben ein Werbeverbot zum Beispiel für verschreibungspflichtige Medikamente. Und die sind schließlich dazu gemacht, den Menschen zu helfen, sie zu heilen. Also dieses Recht ist relativ. Und man kann auf keinen Fall, und dafür gibt es eben viele Beispiele, man kann auf keinen Fall zulassen, dass für schädliche und, ich sage das ganz deutlich, auch für gesellschaftlich unerwünschte Produkte geworben wird.
Vor allem der steigende Bierkonsum macht den Suchtexperten Sorgen. Es gibt weltweit nur 2 Länder, in denen pro Kopf mehr Bier getrunken wird als in Deutschland. Tschechien mit einem konstanten Konsum von ca. 160 Litern jährlich und Irland mit 141 Litern. Da nimmt sich der Verbrauch von weniger als 120 Litern in Deutschland schon fast gering aus. Daher sind die Bemühungen der Brauindustrie, insbesondere junge Menschen und Frauen als neue Konsumenten zu gewinnen, verständlich, aber in der Konsequenz gefährlich.
Es gibt jetzt neue Biersorten, so Light oder Mild und so weiter. Hat der Verkauf zugenommen?
Der hat zugenommen. durchsichtige Glasflasche ist jetzt innen und eben dieser herbe Biergeschmack ist gerade für Mädels nicht so angesagt. Die trinken dann eher die Weißen.
Kommt gut an.
Kommt gut an, ja.
Erzählt dieser Kioskbesitzer, Werbeverbote müssten her und Warnhinweise auf den Flaschen fordern auch die anonymen Alkoholiker. Doch dahin ist es wohl noch ein weiter Weg. Schließlich trinkt der Staat kräftig mit, weiß auch dieser Kioskkunde.
Also wenn ich manchmal so sehe, ja, dass hier unsere Lieblingssportler wie auch immer Werbung machen für einen Pilz schon nachmittags oder mittags oder sonst was irgendwie, dann passt das irgendwie nicht, finde ich. Ne? Also das ist nicht so richtig. Ich finde, mit der Werbung sollte man da zurückhaltender sein. Mit den Zigaretten kriegt man es ja auch schon hin irgendwie. Ne?
Ich will es einfach nicht lassen.
Genau, einfach laufen lassen.
Wir feiern mit Bitburger. Fast frischer Geschmack. Bitte ein Bit.
Über 520 Millionen Euro wurden 2005 in die Werbung für alkoholische Getränke investiert. Konsumfördernd wirken sich darüber hinaus die Preise für alkoholische Getränke aus. Ihr Anstieg bleibt regelmäßig unter dem der Lebenshaltungskosten. Die sogenannten Alkopops waren der damals rot-grünen Regierung aber dann doch zu billig und wurden mit einer Sondersteuer belegt, wobei die Einnahmen wohl nur zu einem Bruchteil in die Prävention und Therapie von Alkoholkranken gesteckt werden. Dr. Raphael Gassmann von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Uns geht es grundsätzlich um den Konsumbeginn bei jungen Menschen. Der ist sehr früh in Deutschland, auch wieder im internationalen Maßstab sehr früh. Der muss nach oben verschoben werden, ganz deutlich. Der Konsum, wenn er denn schon beginnen muss, muss später beginnen und das auf einem geringeren Niveau.
Weniger Werbung, höhere Preise und weniger Verkaufsstellen. Das sei doch ganz einfach, meinen Suchtexperten. Denn was für Tabak gelte, muss auch für alkoholische Getränke gelten. Frankreich folgt diesem Beispiel und plant eine entsprechende gesetzliche Regelung. Auch Verbraucherschützer weisen immer wieder darauf hin, es sei doch das fundamentale Recht aller Bürger, über Produkte, die sie konsumieren, ausführlich informiert zu werden. Immerhin, Alkopops müssen seit 2004 in Deutschland deutlich mit Warnhinweisen versehen werden, dass für unter 18-Jährige ein Abgabeverbot besteht. 17% der 12- bis 17-Jährigen gaben an, dass die Information auf den Flaschen sie vom Kauf abgehalten hätte.
In Bremen beginnt heute der Bundeskongress der anonymen Alkoholiker. Das war der Anlass für eine Reportage von Peter Kolakowski. Es ist 7.58 Uhr, 8:02.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal. Einen guten Abend, Petra Schönbacher begrüßt Sie heute im Journalstudio. Und das sind die Tagesthemen, über die wir Sie informieren werden. OMV und Verbund einigen sich auf eine Fusion. In Österreich sind immer mehr Mütter berufstätig und zwar vorwiegend in Teilzeit. Und Fairtrade-Produkte sind auf dem Vormarsch. Italien hat einen neuen Staatspräsidenten, Giorgio Napolitano, der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses. OMV und Verbund gehen zusammen. Die Fusion soll noch bis Ende dieses Jahres über die Bühne gehen. OMV-Chef Ruttensdorf und Verbundchef Haider haben die Details heute in einer Pressekonferenz vorgestellt. Sie versicherten, dass es eine Fusion gleichberechtigter Partner werde und dass sie für beide Unternehmen Vorteile bringen werde. Der Energieriese, der dabei entsteht, wird einen Umsatz von 18 Milliarden Euro haben. Mehr als 50.000 Mitarbeiter werden im Konzern tätig sein. So glatt, wie sich das Ruttensdorf und Haider wohl gewünscht haben, läuft aber denn doch nicht alles. Die Verbund-Großaktionäre EVN und Wienstrom haben ihre Zustimmung zur Fusion noch nicht erteilt. Michael Czoklich berichtet.
OMV Verbund AG, so wird Österreichs künftig größter Konzern heißen. Drei Gründe nennt OMV-Chef Wolfgang Ruttensdorfer für den Zusammenschluss.
Das erste ist das Zusammenlaufen von Gas und Strom. Der Verbund kann keine Wasserkraftwerke mehr bauen, im großen Ausmaß, sondern weicht Richtung Gas aus. Wir können nur erfolgreich sein auf dem Gebiet, wenn wir zusammen sind. Zweiter Punkt. Es geht um Südosteuropa. Dort liegt aber auch großes Wachstum. Wir können diese Projekte nur gemeinsam angehen. Dritter Punkt. Bei dem heutigen Ölpreisniveau braucht die OMV ein ausgewogeneres Energieportfolio.
100 Millionen Euro pro Jahr sollen durch den Zusammenschluss gespart werden.
Auf der Kostenseite, das ist aber sicher der kleinere Teil dieser 100 Millionen, Der größere auf der Ertragsseite ruht daher, dass wir gemeinsam die Opportunitäten aus der Stromerzeugung aus Gas besser nutzen können.
Mit gemeinsam 18 Milliarden Euro Umsatz und 1,7 Milliarden Gewinn steigen OMV-Verbund in die Mittelklasse der europäischen Energiekonzerne auf. Vor eventuellen Übernahmen sieht sich der Konzern gut geschützt. Schließlich werde die ÖIAG künftig 30% an OMV-Verbund halten und der bisherige OMV-Partner IPIC aus Abu Dhabi ca. 15%.
Ehrlich gesagt, wenn wir erfolgreich sein und eine gute Kostenposition haben, ist das nicht unsere Hauptsorge. Es geht darum, den meisten Value herauszubekommen, dann hat man kein Übernahmeproblem.
Die Verbund will jetzt auch die österreichische Stromlösung unter Dach und Fach bringen, also die Zusammenarbeit mit EVN, Wienstrom und BEWAG. Diese sind derzeit am Verbund beteiligt. Ob sie der Fusion von OMV und Verbund zustimmen werden? Für Verbundaktionäre seien noch viele Fragen offen, heißt es, darunter die wichtigste: Welche Vorteile haben Verbundaktionäre durch diesen Zusammenschluss?
Michael Czoklich hat informiert. In Österreich sind immer mehr Mütter berufstätig. Trotzdem steigt die Geburtenrate zumindest wieder leicht an. Grund dafür dürfte die Zunahme von Teilzeitarbeit sein. Zu diesem Schluss kommt das Institut für höhere Studien. Es hat im Auftrag des Sozialministeriums eine Studie erstellt. Monika Feldner-Zimmermann mit den Details.
Beruf und Familie scheinen auch in Österreich immer besser vereinbar zu sein. Zumindest spricht IHS-Chef Bernhard Felderer von einer Wende.
Wir sehen jetzt seit 2001, dass beides möglich ist. Die Frauenerwerbstätigkeit steigt und die Fertilität ist gestiegen in diesen letzten Jahren.
Die Geburtenrate ist auf knapp 1,4 Kinder pro Frau gestiegen und das, obwohl immer mehr Mütter erwerbstätig sind. 2004 waren es knapp 72%. Das Zauberwort heißt für Felderer Teilzeitbeschäftigung. Schon 39% der erwerbstätigen Mütter werkten 2004 in einer Teilzeitarbeit und das freiwillig. Laut Studie sind nur zwischen 6 und 9% der Frauen unzufrieden und geben an, sie würden lieber Vollzeit arbeiten. Sozialministerin Ursula Haubner vom BZÖ, die Studie in Auftrag gab, begrüßt die Zunahme der Teilzeit als wichtiges Element der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. SPÖ und Grüne hingegen sprechen von blankem Hohn. Teilzeitarbeit stelle sich langfristig als Frauenfalle heraus, warnt die grüne Familiensprecherin Sabine Mandag, weil sie meist kein existenzsicherndes Einkommen oder Aufstiegschancen biete. Andrea Kunzel von der SPÖ zweifelt an der Freiwilligkeit und meint, Teilzeit würde vor allem aus Mangel an Vollzeitjobs gewählt. Die Arbeiterkammer schließt aus der Studie, die Kinderbetreuung müsse verbessert werden, denn das Beispiel Wien zeige, ein besseres Kinderbetreuungsangebot bedeute mehr Vollzeitjobs. Laut Studie arbeiteten in Wien im Jahr 2004 29% der erwerbstätigen Mütter Vollzeit. Österreichweit ging die Zahl auf 23% zurück.
Moralisch-ethisches Handeln steht also doch in keinem Widerspruch zu Wirtschaftlichkeit. Das zeigt der Erfolg von Fairtrade-Produkten. Die Nachfrage nach Produkten, die in Entwicklungsländern unter fairen Bedingungen angebaut und gehandelt werden, steigt. Die Umsätze von Kaffee, Bananen oder Schokolade mit dem blau-grünen Fairtrade-Gütesiegel sind im vergangenen Jahr in Österreich um 62% gestiegen, auf mehr als 25,5 Millionen Euro. Faire Preise und bessere Lebensbedingungen für die Produzenten aus benachteiligten Regionen, gute Qualität und kontrollierte Herkunft für die Konsumenten. Das ist das Erfolgsrezept. Barbara Krommer mit den Details.
Bananen aus Ecuador gehören zu den beliebtesten Fairtrade-Produkten in Österreich. Bereits 9 von 10 Bio-Bananen hierzulande tragen das Gütesiegel für fairen Handel. Der Geschäftsführer von Fairtrade Österreich, Georg Gruber, bringt den Grundgedanken auf den Punkt.
Wir machen Fairness käuflich, im besten Sinn des Wortes.
Das Fairtrade-System sichert Hunderttausenden Kleinbauern die Existenz. Mindestpreise werden garantiert und Fairtrade finanziert auch Sozialprojekte wie Schulen oder medizinische Versorgung. Das österreichische Außenministerium unterstützt Fairtrade seit 10 Jahren aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit. 1,8 Millionen Euro sind in dieser Zeit geflossen. Staatssekretär Hans Winkler.
Da spielt auch der Handel und der faire Handel und die direkte Unterstützung der Produzenten mit dem Ziel, dass sie sich selber helfen können, eine große Rolle.
Fairtrade-Produkte sind österreichweit in mehr als 4000 Geschäften erhältlich. Kritik, wonach nur knapp die Hälfte der Mehrkosten im Vergleich zu konventioneller Ware den Bauern zugutekommt, hält man bei Fairtrade entgegen, das sei gut doppelt so viel wie im üblichen Handel bezahlt werde. Und das Außenministerium setzt ein deutliches Zeichen der Unterstützung. Beim Lateinamerika-Gipfel in Wien wird ausschließlich Fairtrade-Kaffee serviert werden.
Giorgio Napolitano ist heute zum neuen italienischen Staatspräsidenten gewählt worden. Der 80-jährige Kandidat der Mitte-Links-Allianz um Wahlsieger Romano Prodi erhielt im vierten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen.
Napolitano, 543.
543 Stimmen für Giorgio Napolitano, das reicht für den ersten postkommunistischen Staatspräsidenten dieser Republik. Gewählt hat ihn zwar nur die linke römische Reichshälfte, Silvio Berlusconis mit der Rechtsallianz enthielt sich größtenteils der Stimme, weil nun auch das höchste Amt im Staate mit einem Sympathisanten Romano Prodis besetzt ist. An Napolitanos demokratischer und persönlicher Integrität zweifelt allerdings niemand. Schon als Jugendlicher leistete er antifaschistischen Widerstand, war dann Außenpolitik-Experte der kommunistischen Partei, allerdings moderat genug, um im Kalten Krieg auch von den USA sehr geschätzt zu werden. Er war es auch, der nach dem Fall der Mauer die sozialdemokratische Reform seiner Partei entscheidend vorantrieb, woran er auch heute erinnert hat.
Die Position, die ich via via cercato di.
Meine Position war immer, dass sich diese Partei stetig fortentwickeln muss, die Öffnung zum Westen, die Bindung an Europa. Daraus sollte sich eine Dialektik entwickeln, die auch in unserem Land eine Alternanz der Regierungen ermöglichte. Mit seinen 80 Jahren passt Giorgio Napolitano durchaus ins gerontokratische Establishment seines Landes, wenngleich sein britisch trockenes Gemüt jeglicher mediterraner Leidenschaft entbehrt. Er habe sich eigentlich auf den Lebensabend mit seinen Urenkeln gefreut, sagte er heute nach der Wahl. Nun hat er anderes vor.
An der Wiener Börse hat die Übernahme des Verbundkonzerns durch die OMV zunächst zu kräftigen Kursverlusten geführt. Ob sich die Kurse heute erholen konnten, erfahren Sie jetzt von Ernst Weinisch im Börsereport.
Das Prinzip des Zusammenschlusses von OMV und Verbund, Energie vom Bohrloch bis zur Steckdose zu liefern, hat heute den Aktionären schon deutlich besser gefallen. Die Kurse sind kräftig gestiegen, besonders die Verbundaktien waren heute gesucht, aber auch EVN-Papiere. EVN ist der Anteilseigner beim Verbund. Wenn sich in der Branche was tut, geraten auch andere Titel in den Fokus, so ein Händler zum Kurssprung bei EVN. Da die Energieversorger im ATX, dem Index der wichtigsten österreichischen Aktien, großes Gewicht haben, hat sich auch der Leitindex der Wiener Börse heute stabilisiert und schließt mit einem Plus von 1%.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Dirk-Oliver Heckmann Ihnen einen schönen guten Morgen. Wenn man den Agenturberichten Glauben schenken darf, dann müssen sich die Rumänen und Bulgaren noch ein wenig gedulden mit der Zusage der Europäischen Union, die beiden Länder schon im kommenden Jahr aufzunehmen. Im Herbst werde man sich deren Fortschritte noch einmal genau anschauen, bevor man das Okay gebe, so verlautete es aus Brüsseler Kommissionskreisen gestern. Denn in beiden Ländern sind die Defizite etwa im Bereich des Rechtsstaats oder bei der Korruptionsbekämpfung noch allzu augenfällig. Ebert Nembach hat sich in Rumänien umgesehen, hier seine Reportage.
Traktor fahren, das tue ich am liebsten, sagt Gietze und lacht. Traktoren gibt es nur eine Handvoll im Dorf. Boju heißt es, und es sind nur ein paar Dutzend kleine, bunt angestrichene Häuser zwischen winzigen Feldern und hügeligen Weiden. Ein typisches Dorf in Transsilvanien. Gietze ist ein junger Roma. Er hätte hier kaum eine Chance auf einen Job. Er macht jetzt seine Ausbildung auf einem Öko-Schulbauernhof, der mit Geldern der deutschen Stiftung Schüler helfen Leben finanziert wird. Roma, jung, schlecht ausgebildet und Landbewohner. Leute wie Gietze sind die Verlierer der rasanten Entwicklung in Rumänien. Vom Wirtschaftsaufschwung profitieren die jungen Ingenieure, Programmierer oder Werbefachfrauen in den großen Städten. Hier auf dem Dorf werden wahrscheinlich viele junge Leute bald weggehen. Die winzigen Bauernhöfe werden von den Alten bewirtschaftet. Mit Pferdewagen, ein, zwei Kühen, Schweinen, Hühnern, etwas Gemüse. Das reicht gerade aus, um die Rente aufzubessern, meint Wolfgang Radatz, der Leiter des deutschen Ökomodellbauernhofes in Boju.
Also es sind ja sehr, sehr viel auch ältere Leute, die sich jetzt noch mit Landwirtschaft beschäftigen. Und mit der Zeit wird das sich konzentrieren auf einige wenige Betriebe. Es sind kleine Betriebe jetzt, nicht? Jeder hat so ein paar Hektar Land. Man hat ganz kleine Parzellen. Und das ist letztendlich nicht mehr zu machen. So kann man nicht mehr Landwirtschaft betreiben.
Rumäniens Regierung plant eine Landreform. Bis zu 3 Millionen Menschen auf dem Land werden in den nächsten Jahren neue Jobs suchen, wenn die winzigen Höfe sterben. Gleichzeitig investieren westliche Großfirmen in neue Riesenfarmen, die industriell und profitabel arbeiten sollen. Die Neuordnung der Landwirtschaft macht die meisten Sorgen. Sie wird lange dauern und viel Brüsseler Geld kosten. In anderen von der EU-Kommission früher kritisierten Bereichen hat die neue konservativ geführte rumänische Regierung aber schon viel erreicht, sagen Brüssels Experten, die regelmäßig zu Kontrollbesuchen kommen. Die Sicherung der EU-Außengrenze zur Ukraine und zu Moldawien sei zum Beispiel gut vorbereitet, heißt es. Das ist wichtig, weil aus dieser Richtung Drogen, Waffen und Menschenhändler nach Mitteleuropa kommen. Die Reform des rumänischen Gesundheitswesens hat auch endlich begonnen, sie wird aber noch lange dauern. Wer gut behandelt werden will, muss noch immer Ärzte und Krankenschwestern anständig schmieren. Unübersehbar sind aber die Fortschritte in der Bekämpfung der großen Korruptionsfälle. Ehemalige Minister wurden angeklagt, Parlamentsmitglieder auch aus den Reihen der Regierungsfraktionen. Wer ein öffentliches Amt hat, muss sein Einkommen und den ganzen Besitz der Familie offenlegen, vom Präsidenten bis runter zum kleinen Polizisten. Jeder kann dann nachrechnen. Vor allem Journalisten tun das sehr genau und öffentlich. Das tut vielen weh. Die unabhängige Justizministerin Monica Macovei wird deshalb viel angefeindet, aber auch bewundert. Wenn die EU-Kommission in ihrem Bericht jetzt schlechte Noten für die Justiz- und Korruptionsbekämpfung verteilen würde, dann könnte sie das nicht verstehen, sagt die Ministerin. Sehr enttäuscht und frustriert wäre ich, weil wir doch so viel getan haben seit dem Regierungswechsel vor gut 1,5 Jahren. Wir haben nicht nur Gesetze geändert, wir haben auch konkrete Korruptionsfälle vor Gericht gebracht. Alle EU-Beobachter haben uns sehr positiv bewertet. Die einzige Kritik, die es noch gibt, ist, dass die Regierungsmehrheit nicht stabil sein könnte. Der populistische Präsident Traian Băsescu greift immer mal wieder seinen eigenen Premierminister an, der sich hauptsächlich um die EU-Reformen kümmert. Im Parlament sei seine Unterstützung aber sicher, glaubt Regierungschef Calin Popescu Tăriceanu. Der pünktliche EU-Beitritt Rumäniens zum 01.01.2007, das sei sein oberstes politisches Ziel. Die Erweiterungsmüdigkeit in einigen Ländern des alten Europa enttäuscht mich. Einerseits ist es natürlich verständlich, die Menschen haben Angst, dass sie ihre Jobs verlieren, dass die neuen Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft unter Druck setzen. Andererseits haben aber doch gerade die westeuropäischen Länder von der Erweiterung profitiert. Sie haben viel größere Märkte bekommen, ihre Firmen hatten Gelegenheit zu expandieren. In deutschen Wirtschaftskreisen gilt der pünktliche EU-Beitritt schon als ausgemacht, zumal Rumänien im Augenblick deutlich besser dasteht als Bulgarien, das die organisierte Kriminalität nicht in den Griff bekommt. Wer jetzt Rumäniens Beitritt verschieben wolle, der schade der Entwicklung des Landes, sagt Dirk Rütze, Chef der deutsch-rumänischen Handelskammer in Bukarest.
Eine Entwicklung für das Land in Infrastruktur und so weiter wird es dann um ein Jahr später geben. Es wird natürlich auch im Bereich der Administration, im Bereich der Politik ein frustriertes Erschlaffen geben. Und ich glaube, dass es richtig ist, die Politiker schätzen das richtig ein. Es wird den Beitritt zum 01.01.07 geben.
Das glauben auch die meisten Rumänen.
Rumänien auf EU-Kurs. Eine Reportage war das von Ebert Nembach. Die Zeit ist 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Warnung des früheren Regierungssprechers Uwe Carsten Haie, dunkelhäutige WM-Besucher sollten bestimmte Regionen in Brandenburg und anderswo meiden, um ausländerfeindlichen Attacken zu entgehen, hat heftige Kontroversen ausgelöst. Bundesinnenminister Schäuble nannte die Aussagen verkürzend. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Edati, verteidigte dagegen Haie. Er sprach von einer leider vorhandenen Realität. Unterdessen hat Haie seine Äußerungen etwas abgeschwächt. Er habe keine Region speziell angreifen wollen, aber es gehe darum, rechte Gewalt nicht zu bagatellisieren. Wir schauen also über Brandenburg hinaus und wollen das Ganze etwas differenzierter sehen. Im Sächsischen Landtag sitzt bekanntlich eine Fraktion der NPD, doch die Sachsen verteidigen ihr Bundesland, beispielsweise der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Also ich will Ihnen ganz offen sagen, so isoliert betrachtet ist dieser Satz von Herrn Haie unsäglich. Denn ich bin überzeugt davon, dass im Osten Deutschlands eine große Offenheit da ist, dass viele Menschen sich freuen auf Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher Nation. Und ich kann nur in Leipzig sagen, wir sind eine so offene internationale Stadt. Die Fußball-WM ist für uns das Ereignis des Jahrzehnts, ja, vielleicht sogar mehr. Und man sollte sehr differenziert hinschauen. Und ich hoffe sehr, dass das Herrn Haie auch noch gelingt. Das müsste er noch wissen aus seiner Zeit als Regierungssprecher.
Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig. Und zugeschaltet ist uns unsere sächsische Landeskorrespondentin Alexandra Gerlach. Frau Gerlach, teilen Sie die Einschätzung des Oberbürgermeisters, wie wir gerade gehört haben?
Ich denke, in Teilen hat er auf jeden Fall recht. Man kann jetzt nicht ein Land pauschal stigmatisieren und sagen, das ist sehr gefährlich für andersfarbige Menschen, hierher zu kommen. Sicher ist, dass Sachsen mehrere Problemzonen hat. Die kann man sogar regional ganz klar eingrenzen. Allem voran die Sächsische Schweiz, zum Zweiten den Kreis um Wurzen und zum Dritten auch Riesa-Großenhain. Das sind einfach, das hat man gesehen bei dem Wahlverhalten in der letzten Landtagswahl und auch in der Bundestagswahl, das sind die Punkte, wo leider die NPD einen heftigen Zulauf hat. Und man muss auch sagen, dass die Sächsische Schweiz inzwischen immer wieder auffällig geworden ist mit auch gewalttätigen Übergriffen von Skinheads, die eben rechtsextremistisch gesonnen sind. Das Problem ist halt auch, dass durch den Einzug der NPD in den Sächsischen Landtag vieles sich normalisiert hat, will ich mal in Anführungszeichen sagen. Das heißt, der Fraktion der NPD wird immer wieder vorgeworfen, dass sie beispielsweise Kräfte aus der 2001 verbotenen Vereinigung Skinhead Sächsische Schweiz beschäftigt als Fraktionsmitarbeiter. Das heißt, sie werden ein Stück weit aus der Anonymität herausgeholt und werden ein bisschen legalisiert auf dem Wege, in dem man sie ganz normal beschäftigt, und sie haben Zugang zum Landtag und auch zu allen Interna natürlich.
Auf der anderen Seite dann Leipzig, der einzige ostdeutsche Austragungsort von WM-Spielen. Dort weht eine andere Atmosphäre.
Ja, man muss natürlich hier auch den Oberbürgermeister der Stadt verstehen. Leipzig wird 5 Spiele zu Gast haben während der FIFA-WM 2006. Und natürlich, Leipzig hat ein ganz anderes Klima, ist eine ganz weltoffene Stadt, eine traditionsreiche Messestadt mit einem hohen Ausländeranteil im Vergleich zum Rest des Landes. Wir haben ja in Sachsen insgesamt einen Ausländeranteil von rund 2%. Und in Leipzig gibt es einen ganzen Straßenzug beispielsweise, wo arabischstämmige Ausländer zu Hause sind, ihre Geschäfte betreiben, voll integriert sind in den normalen Stadtbetrieb. Das ist ganz anders als in anderen Städten, wo man sonst eher asiatische Ausländer sieht. Und insoweit ist in Leipzig tatsächlich ein ganz anderer Umgang mit Ausländern. Und natürlich, der Oberbürgermeister hat nun Angst, mitstigmatisiert zu werden und fürchtet nun, dass man sagt, um Himmels Willen, da können wir gar nicht hinfahren. Das ist mit Sicherheit auch völlig überzogen. Aber das Problembewusstsein muss natürlich auf jeden Fall geschärft werden. Und irgendwo hat Haie dann auch recht, wenn er sagt, es gibt da Regionen, da müssen wir genauer hinschauen, da ist es gefährlich.
Alexandra Gerlach, unsere Landeskorrespondentin in Sachsen. Ich bedanke mich für die Einschätzungen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 303. In Deutschland müssen alle Beschäftigten ihren Beitrag für die Arbeitslosenversicherung bezahlen und wer seinen Beitrag ein paar Jahre lang bezahlt hat, bekommt, wenn er arbeitslos wird, als Arbeitslosengeld etwa 60% von seinem letzten Lohn. Wie lange man das Arbeitslosengeld bekommt, hängt auch vom Alter ab. Die meisten bekommen es 1 bis 2 Jahre lang. Wer dann immer noch arbeitslos ist, braucht nicht Sozialhilfe zu beantragen, sondern bekommt das sogenannte Arbeitslosengeld 2. Das ist aber niedriger als das von der Versicherung bezahlte Arbeitslosengeld 1. Wer schon so lange arbeitslos ist, dass er Arbeitslosengeld 2 bekommt, kann, wenn er schlecht bezahlte Arbeit annimmt, vom Staat einen Zuschuss bekommen. Dieser Zuschuss soll es Arbeitslosen erleichtern, wieder in die Berufstätigkeit einzusteigen und wird deshalb als Einstiegsgeld bezeichnet. Diese Kombination des Lohns mit einem Zuschuss ist für die Arbeitgeber attraktiv, weil sie dadurch Leute einstellen können, die sie zunächst nicht viel kosten. Ein Unternehmer zahlt beispielsweise statt der üblichen 1.200 Euro Monatslohn nur 700 Euro und der Arbeiter ist damit zufrieden, weil er dazu noch 500 Euro als Zuschuss vom Staat bekommt, sodass er insgesamt so viel Geld bekommt wie die Kollegen. Das Einstiegsgeld wird aber normalerweise nur 1 Jahr lang bezahlt, höchstens 2 Jahre lang. Der Unternehmer wird dann aber jemanden, der bei ihm 1 Jahr lang gut gearbeitet hat, gerne behalten. Dann muss er ihm aber den normalen Lohn zahlen. Ein Facharbeiter, der 2 Berufe gelernt hat, war 10 Jahre lang für eine Leihfirma unterwegs. Das war eine Zeitarbeitsfirma, die ihre Leute zeitweise an andere Firmen ausgeliehen hat, die gerade jemanden brauchten. Er wurde von einem Kunden zum nächsten und von einer Baustelle zur anderen geschickt. Ab und zu bekam er ein Zimmer, das die Leihfirma für ihn bezahlt hat, aber oft hat er seinen Wohnwagen an sein Auto gehängt, wenn er zu einer neuen Baustelle gefahren ist, zum Beispiel 450 Kilometer von Magdeburg nach Würzburg, und hat dort dann während der Woche in seinem Wohnwagen übernachtet. Meist ist er am Wochenende nach Hause gefahren, aber manchmal nur alle 2 Wochen. Das hing davon ab, wie weit er es von zu Hause bis zu der Baustelle hatte. Auf den Baustellen hat er in die halbfertigen Gebäude Fußböden, Fenster und Türen eingebaut. Aber eines Tages hatte die Zeitarbeitsfirma nicht mehr genug Aufträge. Er wurde arbeitslos, bekam das Arbeitslosengeld 1 und dann nur noch das Arbeitslosengeld 2. Weil er die Fahrerei von einer Baustelle zur anderen und nur am Wochenende nach Hause leid geworden war und ihm das auch gesundheitlich zu viel geworden war, hat er in der Nähe von Magdeburg Arbeit gesucht und solche Arbeit hat er nun endlich gefunden. Die hat ihm aber nicht das Arbeitsamt vermittelt, sondern davon hatte ihm jemand etwas erzählt, der darüber von jemandem etwas gehört hatte. Er sortiert nun Abfälle von Baustellen. Nach 3 Wochen bei dieser Firma weiß er nur, dass er jetzt mehr Geld bekommt als Langzeitarbeitsloser, aber wie viel das am Monatsende sein wird, weiß er noch nicht. Er weiß nur, dass so etwas bei den Behörden immer lange dauert und das findet er normal. Sein Chef denkt dabei daran, dass man sagt, Gottes Mühlen mahlen langsam. Er kann ihm nur bestätigen, dass er von ihm im ersten Jahr monatlich 720 Euro brutto bekommt. Netto bekommt er aber weniger, denn davon werden die Steuern und die Beiträge zur Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung abgezogen. Nach 1 Jahr soll er zu seinem Arbeitsvertrag einen Änderungsvertrag bekommen, dann soll sein Lohn auf 1200 bis 1300 Euro steigen. Damit ist er zufrieden. Ein gelernter Fliesenleger, der ohne Einstiegsgeld zu Hause sitzen müsste, ist mit der Arbeit bei dieser Firma auch zufrieden. Er hat gesagt, er arbeitet gerne. Die Arbeit sei zwar dreckig, mache ihm aber Freude. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 303. Danke.